Guten Abend, Herr Gries.
Sie kritisieren das beschlossene Generationenkapital. Das nehmen wir jetzt schon mal vorweg. Meine Frage an Sie, warum soll denn in Deutschland schlecht sein, was in anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, soweit ich das lesen kann, funktioniert?
Sagen wir mal so, ich habe Klärungsbedarf jetzt nach Vorlage des Referentenentwurfs. Und ich finde, wir müssen natürlich gucken, auch mit Blick auf andere Länder, wo eventuelle Risiken liegen könnten für das Umlagesystem. In Schweden beispielsweise werden ja 2 Beitragssatzpunkte abgeführt für die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Und als das eingeführt wurde, wurde das Rentenniveau in Schweden entsprechend abgesenkt. Aha.
Das hat ja in Deutschland keiner vor.
Das wollen wir hier in Deutschland nicht. Und wir wollen gerne beispielsweise ausschließen, dass Beitragsmittel verwendet werden, und fänden es auch gut, wenn es dazu eine deutlichere Klarstellung im Gesetz gäbe.
Ach so, das ist Ihnen noch nicht klar genug. Ich hatte jetzt nur die Worte von Bundesminister Heil, dem Sozialminister, im Kopf, der sagt, ihm sei wichtig gewesen, dass eben keine Beitragsgelder dafür aufgewendet werden, sondern Steuermittel.
Ja, aber da das Kapital ja aufgebaut werden soll bis Mitte der 30er Jahre, ist es ja möglich, dass Herr Heil dann nicht mehr Sozialminister ist, und man sollte für die Zukunft so gut wie möglich vorbauen, dass da nicht Schindluder getrieben wird.
Aber das wird ja ein einfaches Gesetz werden, und jede künftige Bundesregierung mit anderen Mehrheiten kann das natürlich wieder ändern.
Ja, es ist ein Stück weit auch ein symbolisches Hindernis. Natürlich könnte mit einer entsprechenden Mehrheit ein Gesetz auch wieder geändert werden. Das ist aber trotzdem ein deutlicherer politischer Schritt, als ein bestehendes Gesetz einfach nur zu erweitern und zu sagen, ach, jetzt nehmen wir mal die Beiträge mit dazu.
Gibt es noch weiteres, was Sie klärungsbedürftig genannt haben?
Ja, dann würde ich natürlich gerne zusammen auch mit den Finanzexperten unserer Fraktion eine deutlichere Definition der Anlagekriterien vornehmen, als das jetzt der Fall ist, dass wir also klar sagen, dass Umweltgesichtspunkte, soziale Gesichtspunkte, aber auch sogenannte Good Governance, also keine Korruptionsförderung und dergleichen, bei der Anlagestrategie mit berücksichtigt wird. Also kurzum ethische Kriterien, die wir dort einziehen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass das Parlament die Möglichkeit hat, diesen Fonds auch mit zu kontrollieren, zu beaufsichtigen und auch seine Befüllung regelmäßig in eigenen Beschlüssen zu vollziehen. Also dass da nicht ein Automatismus geschaffen wird, der den Fonds dann aufwachsen lässt, oder dass das Parlament nochmal nachjustieren kann. Das Haushaltsrecht ist ja das Königsrecht aller Parlamente. Das ist das wichtigste Recht in der Demokratie. Und darum muss der Haushaltsausschuss hier auch Aufsichtsrechte haben. Im Moment ist ja vorgesehen, dass die Regierung selbst vorschlägt, wer in einem aufsichtführenden Kuratorium sitzt. Ich erwarte da eigentlich auch über Parteigrenzen hinweg eine Einigkeit unter den Parlamentariern. Da geht es gar nicht um die Parteifarbe, sondern ums Parlament.
Sie meinen also, Herr Kurt, dass die Anlagestrategie dieses Fonds besser würde, wenn so viele Parlamentarier auch noch mitreden?
Es geht ja gar nicht um die Anlagestrategie. Die kann man ja durch bestimmte Kriterien festlegen und Rahmenbedingungen, die dann auch besprochen werden mit denen, die das dann professionell am Finanzmarkt machen. Aber wenn wir ein 200 Milliarden schweres kreditfinanziertes Vermögenspolster dort schaffen, muss eine parlamentarische Kontrolle gesichert sein. Das machen wir jetzt schon. Ich bin ja auch Mitglied im Haushaltsausschuss, schon bei viel geringeren Summen.
Kurze Nachfrage zu den ethischen Kriterien, die Sie nannten. Dürfen Waffenproduzenten mit dabei sein? Mit Rheinmetall-Aktien kann man zurzeit viel Geld verdienen, wenn man früh genug angelegt hätte.
Ja, zurzeit ist Rheinmetall allerdings auf einem, ich glaube sogar Allzeithoch. Ich glaube, ungünstiger Zeitpunkt einzusteigen. Ich sehe das eher skeptisch, auch aus einem anderen Grund, weil ja tatsächlich Staaten auch Waffen beschaffen und insofern auch bestimmte Informationsvorteile haben. All dies sind ebenfalls Fragen, Insiderproblematiken, die man nochmal genau beleuchten muss. Das hört sich an nach Spezialität für Feinschmecker, aber ist natürlich auch für Finanzmärkte insgesamt ein wichtiger Punkt, wenn solche Summen bewegt werden.
Das Generationenkapital ist ein Teil dieses Gesetzespaketes, das Finanzminister Lindner und Sozialminister Heil heute vorgestellt haben. Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit dem Rentenniveau. Das soll festgezurrt werden bei 48%, mit dem Ergebnis, Herr Kurt, dass die Beiträge künftig schneller steigen werden als ohne dieses Gesetzespaket. Finden Sie das absurd?
Nein, mich freut, dass Sie jetzt den eigentlich viel wichtigeren Teil dieses Gesetzentwurfs ansprechen. Wenn wir die Rente als Pflichtversicherungssystem erhalten wollen und auch ihre Legitimität sichern bei den auch besser und durchschnittlich Verdienenden, dann muss diese als Einkommensversicherung funktionieren. Wir dürfen die Rente nicht zu irgendeiner Art Sozialhilfe verkümmern lassen. Die Beitragssätze sind zurzeit historisch niedrig. Bei 18,6% waren sie zuletzt in den 80er Jahren. Die Rücklagen sehr hoch. Das wird sich natürlich etwas ändern, aber ein Beitragsanstieg im Moment, so wie dort prognostiziert, ist absolut zu verkraften. Ich finde das völlig normal, wenn eine alternde Gesellschaft einen größeren Anteil ihrer Wirtschaftsleistung dann auch dafür ausgibt. Wir stehen im europäischen Vergleich bei den Rentenausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung Deutschlands im Mittelfeld. Also wir haben andere Länder wie Österreich, die einen wesentlich größeren Teil ihres Volkseinkommens für die Rente ausgeben.
Im Ergebnis verkaufen Sie der älteren oder geben Sie der älteren Generation eine größere Sicherheit und der jüngeren Generation eine Art Hoffnung, jedenfalls darauf, dass das Generationenkapital dann irgendwann ein wenig hilft, die Rente zu stabilisieren.
Ja, ich glaube, wir geben der jüngeren Generation auch ein Versprechen durch die Stabilisierung des Rentenniveaus, nämlich dass ihre Beiträge dann auch noch einem bestimmten Leistungsniveau entsprechen.
Aber es muss ja auch bezahlt werden.
Das Generationenkapital kann das unterstützen, aber natürlich nur in einem relativ geringen Umfang. Also ab 2036 sollen 10 Milliarden Euro nach den Plänen der Regierung ausgeschüttet werden pro Jahr. Im Moment ist die Gesamtzahlsumme der gesetzlichen Rentenversicherung pro Jahr 360 Milliarden, das heißt also 36 Mal so viel. Das macht die Größenordnung, glaube ich, schon klar.
Aber dann wird man ja mehr Geld mobilisieren müssen für die Rentenkasse. Das können Steuermittel sein, das können höhere Beiträge sein, das kann ein höheres Renteneintrittsalter sein. An welcher Stellschraube würden Sie am liebsten drehen?
Na, häufig macht man, ja, wenn, dann einen Mix aus verschiedenen Mitteln. Also das eine große Schwungrad, das gibt es bei solchen auch zum Teil sehr trägen Systemen wie dem Rentensystem, weil es ja über sehr lange Zeiträume laufen muss, nicht. Aber ich will durchaus sagen, dass die gute Finanzlage der Rentenversicherung zurzeit dem hervorragenden Beschäftigungsstand und auch guten Lohnabschlüssen geschuldet ist. Das ist eigentlich das A und O für gesunde Rentenfinanzen. Und darum geht es darum, in der Zukunft das Erwerbspersonenpotenzial bestmöglich zu mobilisieren. Das braucht ja auch unsere Wirtschaft. Arbeitskräftemangel ist ja jetzt schon in aller Munde. Und darum gute Arbeitsbedingungen für Ältere, damit diese auch länger arbeiten können, vernünftige Zuwanderung, bessere Frauenerwerbstätigkeit, Tariftreue, das sind alles Faktoren, die indirekt, aber sehr wirksam die Rentenfinanzen beeinflussen.
Sagt Markus Kurt, der Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Rentenpolitik. Herr Kurt, danke für das Gespräch bei uns im Deutschlandfunk.
Sehr gerne, Herr Gries.